Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Es kann tatsächlich passieren, dass jemand was ganz anderes schmeckt. Wichtig ist nur, dass er was schmeckt.
Heute unterhalte ich mich zum Thema Genuss hat viele Seiten mit Julia Graf vom Hedege Verlag. Nach klassischer Ausbildung zur Verlagskauffrau, Anstellung als Redakteurin und folgender Selbstständigkeit leitet Julia Graf heute gemeinsam mit ihrer Schwester Simone als Verlegerin in vierter Generation den Hedege Verlag. Herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich, dass du dir nach unserem spontanen Talk bei Clubhouse heute Zeit genommen hast, bei der Premierenausgabe des Genusstalks mit dabei zu sein.
Ja, herzlichen Dank auch hier nochmal für die Einladung und dieses Mal quasi ohne Direktzuhörerinnen, aber ich bin mir sicher, wir werden trotzdem wieder die Stunde mindestens füllen, um uns über Genuss und alles, was dazugehört, zu unterhalten.
Bevor wir starten, vielleicht noch ein Satz zum Wein im Glas, beziehungsweise was vielleicht auch nachher im Glas ist. Ich weiß, wir haben uns ja schon vorher unterhalten, beide jetzt im Moment noch was anderes im Glas, aber es kommt etwas später auch noch ein gutes Tröpfchen mit dazu. Den habe ich dir ja auch schon vorher zukommen lassen. Und wir haben natürlich auch einen Käse oder mehrere Käse vielleicht sogar auf dem Teller. Und was ich ganz toll finde, du hattest mir ja auch Schokolade zukommen lassen. Aber dazu erzählen wir auch nachher noch mehr. Jedenfalls vom Wein vielleicht mal schon mal einen kurzen Ausblick. Im Moment habe ich, weil es ja die Premiere-Folge ist, einen Sekt vom Weingut von Buhl im Glas, und zwar einen Rosé Brut. Und vielleicht, was hast du denn, Julia? Du hast ja bestimmt auch was Leckeres.
Ich habe tatsächlich, ich habe wieder, damit keiner durcheinander kommt, immer noch die Kesselliebe im Glas, und zwar einen Rivaner von der Stuttgarter Weinsteige, hier ganz regional. Die habe ich für mich ganz, ganz neu entdeckt vor kurzem. Ich finde das Etikett total schön mit diesem Feuerseepferdle drauf. Das ist einfach total süß gemacht. Aber auch der Inhalt der Flasche ist wirklich gut. Also die Rivana, den finde ich jetzt als fruchtigen Einstieg auch ganz passend zu dem Süßwein. Deswegen habe ich den wieder im Glas. Und sag jetzt mal Prost. Ich stoße jetzt mit meinem Wasserglas einfach für dich an.
Dann lass es dir schmecken und dann geht's auch gleich los.
Tu dir auch.
Als erstes würde mich natürlich mal interessieren, wie sieht denn so ein durchschnittlicher Tag als Verlegerin aus?
Es gibt keinen durchschnittlichen Tag. Es ist tatsächlich so, dass wir ja als Familienunternehmen und als kleines Unternehmen alle Aufgaben beackern jeden Tag, die ebenso anfallen. Und manchmal gibt es mehr Bestellungen, manchmal gibt es mehr Anrufe von Autorinnen oder Autoren, manchmal gibt es Termine mit Fotografen, manchmal gibt es auch Shootings, manchmal müssen wir Lizenzverhandlungen führen, manchmal müssen wir mit Druckern uns unterhalten, also alles, was eben zur Buchherstellung, zum Verlegen dazugehört. Und abends gibt es dann eben noch so genüssliche Veranstaltungen wie diese hier oder vielleicht auch in anderem Rahmen. Tatsächlich ist es natürlich im Moment während der Lockdown-Phase etwas schwieriger, vor Ort Veranstaltungen zu machen. Aber wir haben im letzten Jahr schon begonnen, Kochkurse anzubieten, beispielsweise in Kooperation mit jemand. Und ich habe tatsächlich jetzt die erste Anfrage für eine Online-Veranstaltung im Mai bekommen, die wir mit einem, ich würde auch sagen, Feinkostgeschäft hier in der Nähe veranstalten. Also es gibt keinen durchschnittlichen Tag.
Also total die Abwechslung, das ist ja schön. Wie schnell standen für dich die Entscheidung fest, ich will in den Verlag einsteigen und damit ja auch in einer gewissen Art und Weise die Familientradition weiterführen?
Die Entscheidung kam erst relativ spät. Also ich bin nach meinem Abitur sehr zügig aus Baden-Württemberg weggezogen, nach Düsseldorf, zunächst mal Ratingen, um ganz genau zu sein, und bin dann dort bei der Fachzeitschrift Buchmarkt gelandet, die natürlich buchhandelsnah ist. Das war eher aber ein Zufall als Absicht, denn ich wusste eigentlich nicht, ob ich ein Studium anfangen will oder erst mich mal in dem Job probieren. Also Journalismus war in erster Linie mein Ziel. Das hat sich dann im Laufe der Zeit relativ zügig geändert, denn ich habe dann die Liebe zur Gestaltung entdeckt. Und wie du richtig erzählt hast, bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Ich lasse mal ein paar Stationen aus, aber ich war eben dann als selbstständige Designerin tätig, war aber auch zwischendurch für kleinere Agenturen unterwegs oder eben dann frei auch für große Agenturen. Und da stand für mich überhaupt noch gar nicht fest, dass ich in den Verlag unbedingt gehen will. Und die Buchbranche habe ich zwar gemocht, geliebt, auch damals schon, aber es war jetzt nicht unbedingt auf dem Plan, jetzt im Verlag einzusteigen. Das hat sich dann auch wieder eher durch Zufall ergeben, denn ich bin aufgrund meiner Beziehung wieder zurückgezogen nach Stuttgart und habe in der Zeit als selbstständige Designerin auch schon häufig Buchcover gestaltet für Hedeke, teilweise auch schon Innengestaltung gemacht für die Bücher und hatte da natürlich schon Anknüpfungspunkte. Und nachdem ich dann hier nur einige Kilometer entfernt gewohnt habe, kam eben eins zum anderen und jetzt bin ich Verlegerin.
So schnell kann es gehen.
Ja, so schnell kann es gehen, ja.
Wie war aber jetzt da so der Übergang? Ne? Du bist ja nicht direkt als Verlegerin eingestiegen und deine Eltern, auch dein Vater und deine Mutter, die arbeiten ja immer noch ein bisschen mit, wie ich weiß. Aber wie war denn so der Übergang und die Übergabe, ist das allen leicht gefallen oder war das auch ein etwas schwieriger Prozess, wie das ja manchmal in Familienunternehmen sein kann?
Also sagen wir mal, familiär betrachtet war es ein relativ einfacher Prozess, weil doch wir als Schwestern, also meine Schwester Simone und ich, uns doch sehr einig waren, dass wir das gemeinsam eben weiterführen möchten und das auch nicht unbedingt zur Debatte stand, nachdem ich dann eben auch schon einiges im Verlag übernommen hatte an Aufgaben, die sich nicht nur um die Gestaltung drehten, sondern auch um andere Themenbereiche. Unsere Eltern uns da auch nie, ich sage jetzt mal, im Weg gestanden wären oder so. Die haben das natürlich begrüßt. Mein Vater und meine Mutter sind nach wie vor überglücklich, dass wir das fortführen und weitermachen. Und eben also aus der Familiensicht ging das alles ziemlich smooth. Ja? was natürlich nicht ganz so ohne weiteres und schnell klappt. Da werden sich vielleicht manche wundern, aber es ist tatsächlich in der Verlagsbranche eben nicht ganz so einfach, auch ein Konzept vorzulegen, wo dann die Banken sagen, ja klar, wir machen alles mit euch mit. Also was tatsächlich etwas länger dauert und teilweise immer noch andauert, ist eben dann die Nachfolge auf der wirtschaftlichen Seite, dass die auch tatsächlich in trockenen Tüchern ist und so eben umgesetzt werden kann, wie wir uns das vorstellen, damit das Unternehmen auch künftig eben auf sicheren Füßen stehen kann. Das ist eher das, also alles, was dieses typische Behördendings, ja, also alles, was irgendwie mit Papieren zu tun hat und neue Konten oder irgendwelche, ja, Abwicklungen, was eben das Geschäftliche angeht, das ist eher das, was lange dauert und was tatsächlich als Prozess aber auch notwendig ist, weil natürlich sich einiges mit der Zeit in so einem Familienunternehmen vielleicht auch eingeschlichen hat, so nach dem Motto, das hat man immer schon so gemacht und da muss man eben manche Dinge auch manchmal in Frage stellen, ja, aber gar nicht so in puncto, dass jemand was falsch gemacht hätte, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern dass sich eben die Zeiten, auch gerade die Digitalisierungsthematik, da hat sich eben einiges geändert, auch in der Verlagsbranche und darauf muss man eingehen und das muss man eben auch berücksichtigen, wenn man zukünftig noch am Markt bleiben möchte, ja, oder als Unternehmen eben auch noch einen festen Stand haben möchte. Ist nicht ganz so easy. Also gerade als kleines Unternehmen, ne? Also das ist dann schon eine Herausforderung.
Ja, das denke ich mir und wenn man euch so ein bisschen verfolgt, sieht man ja auch, wie ihr euch so Schritt für Schritt verändert und ich fand es auch sehr spannend zu lesen, wie ihr euch auch selbst beschreibt, deine Schwester und du seht euch ja selbst mehr als Genussvermittlerinnen anstatt nur als Kochbuchverlegerinnen und das fand ich schon so eine interessante Bezeichnung. Was unterscheidet denn dann eine Genussvermittlerin von einer Kochbuchverlegerin?
Na, dass ich eben nicht mehr auf das Medium Buch alleine mich beziehe. Also was wir eben gut können, und das können wir als Familie und auch als Familienunternehmen schon recht lange, ohne dass wir es wirklich kommuniziert haben, ist eben Genuss. Ja, wir kennen uns mit Genuss nun mal aus. Und das tun wir eben primär immer noch über Bücher, aber wir versuchen natürlich auch in Zukunft, das auf anderen Kanälen genauso gut rüberzubringen. Und ob das, wie der vorhin angesprochene Kochkurs, der eben dann auch das Programm in anderer Form präsentiert, beispielsweise ist, ob es die Digitalisierung ist, also sprich dann dieser berühmt-berüchtigte Content, den man ja überall auch nochmal in anderer Form anbieten kann, oder ob es auch entsprechende Kooperationen sind, ob es auch ein Stück Kulturvermittlung ist. Also Genussvermittlung ist für mich auch immer Kulturvermittlung tatsächlich. Denn ich finde, und das, so sieht es meine Schwester auch, beim Essen kommen die Menschen zusammen. Und darüber kriege ich auch ein Verständnis für andere Kulturen. Das bekomme ich natürlich auch übers Reisen, aber das bekomme ich eben auch, wenn ich gemeinsam am Tisch sitze und mich über unterschiedliche Küchen austausche und mich damit beschäftige, wo gewisse Gerichte herkommen oder welche Gerichte beispielsweise inzwischen auch in der deutschen Küche fest verankert sind und woher das kommt. Also solche Dinge gehören für mich auch als Verlegerin tatsächlich dazu, und Genuss zu vermitteln auf einer Ebene, die eben nicht auf ein Medium begrenzt ist. Ich glaube, deswegen haben wir diesen Begriff auch gewählt. Also das ist jetzt mal so ein Versuch, das in Kürze zu erklären.
Ja, das ist verständlich geworden. Die Vielfalt darzustellen, die verschiedenen Facetten, die ihr dann in euren Veranstaltungen und Produkten letzten Endes zusammenführt. Und du hast es ja auch schon eben erwähnt, du willst ja auch verstehen, was sich in der kulturellen Entwicklung des Kochens und bei den Verarbeitungstechniken verändert hat. Da muss man ja auch sehr gut kochen können, wenn man so viel Kochwissen ansammelt, so viele Kochbücher macht. Hast du denn schon jemals euer Grundlagenkochbuch komplett durchgekocht?
Nein. Kann ich sagen, nein, weil 2.500 Rezepte am Stück, das hat meine Urgroßmutter in 3 Jahren geschafft. Ich wollte mich jetzt nicht 3 Jahre lang in die Küche stellen, das schaffe ich zeitlich nicht. Aber das ist natürlich richtig, vollkommen richtig, was du da sagst. Ich behaupte aber, dass man jetzt nicht der Profikoch sein muss, um gute Kochbücher machen zu können. Meine Mutter, die im Lektorat tätig ist, hat natürlich über die Jahrzehnte eine Wahnsinnserfahrung gesammelt. Die war auch in jungen Jahren erstmal in der Kochschule, um so die Grundlagen auch sich tatsächlich drauf zu schaffen. Aber das, was ich natürlich zu Hause mitbekommen habe, nicht nur über meine Mutter, über meine Urgroßmutter vor allem. Ich bin als Kind ja bei der quasi den ganzen Tag in der Küche gehockt. Und ich glaube, da sind auch unterbewusst so einige Dinge bei mir gelandet, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt in meinem Kopf schlummern oder vielleicht auch in meinem Herz, weil ich denke, man kocht ja nicht nur mit dem Kopf. Aber tatsächlich lerne ich mit jedem Buch dazu. Und eigentlich ist es auch eine ganz gute Ausgangssituation, denn so kann ich mich nach wie vor auch bisschen besser in die Leserinnen und Leser reinversetzen, die ja vielleicht möglicherweise gar nicht so viel Vorkenntnis haben. Ich werde auch, also ich mache das eigentlich fast bei jedem Buch, dass ich manche Dinge auch nochmal bei Freunden abfrage, um mich rückzuversichern. Versteht ihr das eigentlich auch, was da steht? Ja? Und könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, die Schritte? Denn wir machen ja keine Bücher für Kochprofis. Wir machen zwar schon Kochbücher, die einen gewissen Anspruch haben, also sprich für wirklich pure Anfänger sind das keine Bücher. Das sind schon eher Bücher für Leute, die schon ein bisschen Kocherfahrung haben.
Ja, und wie entsteht jetzt so ein Kochbuch? Überhaupt, die Idee kommt auf den Tisch und dann schwupp, ist es da.
Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten.
Ja.
Denn es gibt quasi nicht die goldene Regel, wie ein Kochbuch entsteht. Der normale Weg, also ich mal sagen, so in 50% unserer Fälle ist tatsächlich der, dass ein Team oder vielleicht auch nur Autorinnen und Autoren solo auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe da ein interessantes Thema, ich würde da gerne mit euch ein Buch drüber machen. Das sind teilweise auch Menschen, mit denen wir schon zusammenarbeiten und mit denen wir dann auch in ständigem Austausch stehen. Es sind aber auch teilweise, also gerade im Moment auch einige neue tatsächlich, die dazukommen. Ja. Und man kommt ins Gespräch und wenn bei uns der Funke überspringt beim Thema, dann hat das Buch auch relativ gute Chancen, ins Programm zu kommen. Wir können natürlich nicht alles machen. Also wir haben halt auch ein kleines Programm und ich glaube, wir könnten 3-mal so viele Bücher machen, auch gerne machen, die wir einfach gar nicht unterbringen, so leid uns das manchmal auch tut. Also das ist einmal natürlich dann das Thema, es ist aber auch die Machbarkeit, es ist vielleicht auch ein bisschen der Zeitplan. Es gibt manchmal auch Anfragen, die dann, ja, also innerhalb von einem Jahr oder so ganz, ganz schnell umgesetzt werden sollten, ja, oder noch weniger. Das kriegen wir nicht unbedingt hin. Da gibt es berühmt-berüchtigte Ausnahmen, aber in der Regel ist es schon gut, wenn man sich, ich sag mal, so anderthalb, zwei Jahre vorher mit dem Buch befasst oder mit dem Thema befasst und sagt, okay, in zwei Jahren soll das rauskommen oder in anderthalb. Ja, also das ist schon so ein Minimum, finde ich, um auch wirklich ein gutes Produkt hinterher dann in der Hand zu haben. Ja. Und ja, dann gibt es natürlich noch den Weg, dass wir ein Thema haben und sagen, über Bitter könnte man mal ein Buch machen. Und dann fällt uns spontan jemand ein, eine gute Kochbuchautorin in Hamburg zum Beispiel. Und dann telefonieren wir mit der und sagen, Mensch, liebe Frau Mattei, wie wär's? Und dann ist die Autorin genauso begeistert wie wir vom Thema. Und dann kommen wir zusammen und machen ein tolles Buch über Bitter gemeinsam. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man im Ausland ein Buch entdeckt, also ja, sogenannte Lizenzen. Entweder in England oder Frankreich oder Schweden, das sind so die drei Länder, mit denen wir sehr, sehr häufig zusammenarbeiten. Jetzt in jüngster Zeit wieder auch eine Publikation aus Schweden über Jamaika, da freue ich mich total drauf. Und die Schweden haben einfach eine, ich würde mal sagen, etwas ungewöhnlichere Art, Bücher zu machen. Die haben auch einen sehr eigenen Stil, der mir persönlich sehr gut gefällt. Ja, genau. Und dann geht das Buch in die Übersetzung, wird aber dann auch bei uns immer nochmal lektoriert.
Wie würdest du denn jetzt das Programm des Hedige Verlags in drei Sätzen beschreiben, damit man einfach ein Bild davon kriegt, welche Bücher man bei euch findet und was denn auch so ein Buch ausmachen muss, dass es denn überhaupt im Hedige Verlag erscheint?
Also Hedige macht Genussbücher mit einem besonderen Anspruch, sowohl inhaltlich als auch qualitativ, was das Material zum Beispiel angeht. Wenn wir können, wenn es sich irgendwie ermöglichen lässt, dann versuchen wir, Bücher mit Lesebändchen zu machen, mit einem besonderen Einbandmaterial, mit, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schönen Fotografien. Also du wirst bei uns, glaube ich, selten ein Buch finden, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist ja irgendwie, das geht ja alles gar nicht, ja, das kannst du ja nicht angucken. Also Fotos und Gestaltung, die Schönheit des Buches, nicht nur über das Material, auch über den Inhalt zu vermitteln, das findest du bei Hedige. Und es sind eben häufig die besonderen Themen, die du auch bei Hedige findest, die vielleicht kein anderer Verlag macht, weil er nicht unbedingt denkt, das ist massentauglich, oder weil wir vielleicht das Glück haben, einen Trend entdeckt zu haben. Ja, also beispielsweise Miso. Das Kochbuch über Miso ist bei uns jetzt schon seit 3 Jahren im Programm, jetzt auch schon in der zweiten Auflage. Das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass das so schnell geht bei dem Thema, und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ja. Und ja, sowas findet man bei Hedige.
Was man ja in euren Büchern auch findet, sind sehr schöne Essensbilder. Läuft dir dann beim Gestalten und Setzen der Bücher nicht auch schon mal das Wasser im Mund zusammen und du wirst so richtig hungrig?
Das passiert in der Tat, denn wenn du solche schönen Bilder vor dir hast, ich werde da auf jeden Fall, ich kriege da enorm Hunger, wirklich schnell Hunger. Das ist manchmal ein bisschen gemein, aber deswegen habe ich ja auch keinen durchschnittlichen Tag und habe ja manchmal eben auch Sachen auf dem Tisch, die gar nichts mit schönen Bildern zu tun haben, sondern vielleicht einfach nur mit schwarz-weißen Zahlen oder so ähnlich. Da werde ich allerdings auch irgendwann hungrig, nämlich hungrig nach Zucker oder Ähnlichem. Ja, klar, also manchmal vergisst man einfach was zu essen. Es ist bei mir so, dass ich inzwischen mir einen Homeoffice-Tag jetzt mal eingerichtet habe, den ich auch genieße, denn da habe ich tatsächlich mal Zeit, mir zwischendurch was Ordentliches zu essen zu machen. Denn in der Tat, die Kochbuchverlegerinnen haben unter der Woche nicht so viel Zeit. Ich nehme die Zeit am Wochenende. Und das genieße ich dann wirklich auch in vollen Zügen, dass ich mir Rezepte raussuche. Muss gar nicht unbedingt aus unseren Büchern sein. Ich halte ja auch die Augen offen, was die Konkurrenz so macht. Ich will ja auch wissen, wie die ihre Bücher so gestalten und machen und was für Inhalte die da präsentieren und wie sie es präsentieren. Ja, und dann nehme ich mir für den Genuss wirklich ausreichend Zeit am Wochenende. Das dürfen dann auch mal Gerichte sein, die dann länger dauern. Das muss keine schnelle Küche sein. Und wenn es die Zeit erlaubt, eben auch unter der Woche. Und dann halt möglichst gesund, möglichst auch frisch. Also ich bin im Gegensatz zu meiner frühen Anfangszeit bei Buchmarkt ganz fast weg vom Convenience Food. Also das Einzige, was vielleicht nochmal als Fertigprodukt bei mir auf den Tisch kommt, sind irgendwelche Bio-Teigtäschchen oder sowas in der Art. Mhm. Aber alles andere mache ich inzwischen.
Gemacht.
Ja, ja. Weiß ich, was drin ist.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch immer wichtig, zu wissen, was eigentlich da im Essen drin ist. Man sieht es ja nachher auch auf dem Foto nicht unbedingt, was da im Gericht drin ist. Wie aufwendig ist es denn?
Ich war mir gerade nicht sicher, auf was du abzielst, wenn du meinst, man sieht es auf dem Foto ja nicht unbedingt, wie du dich ernährt hast, aber...
Nein.
Du wolltest auf das Food-Foto hinaus, okay.
Genau, aufs Food-Foto. Die Kurve habe ich jetzt gerade noch hart aufgekriegt. Aufs Food-Foto wollte ich raus. Wie viel Aufwand steckt da drin, bis das so aussieht, wie es aussehen soll? Dass es Lust macht.
Also da muss ich sagen, lassen wir den Fotografinnen und Fotografen möglichst freie Hand. Es gibt ein paar Dinge, auf die wir vielleicht dann Wert legen und sagen, das möchten wir auf jeden Fall sehen auf dem Bild. Diese Details sind uns wichtig. Mhm. Die meisten überlassen wir jetzt nicht ihrem Schicksal, aber überlassen wir eben ihrer Kreativität. Ja. Denn dadurch entsteht oftmals viel Gutes und Neues, was sonst nicht entstanden wäre. Also wenn ich vorher irgendwie, und das weiß ich natürlich als Gestalterin relativ genau, wenn ich vorher so einen engen Kasten habe und so einen Rahmen bekomme, in dem ich mich nur bewegen darf, dann wage ich ja gar nicht, darüber hinaus zu springen. Und wenn ich aber so eine, ich nenne es jetzt mal Freifläche habe, auf der ich mich bewegen kann und überlegen kann, hey, das wäre doch irgendwie eine ganz coole Idee, das vielleicht so aufzubauen. Klar, sprechen wir uns ab. Und je nachdem, wie zum Beispiel auch mein gestalterisches Konzept ist, gibt es natürlich auch vielleicht die Ideen von farblichen Vorgaben, von Hintergründen oder so, die dann eben gut passen aufs Gesamtkonzept. Aber wir versuchen da aus gutem Grund, da so möglichst viel Freiraum wie möglich zu lassen. Aber immer mit der Prämisse auch zu sagen, es sollten Bilder sein, die keinen erschrecken, so nach dem Motto, oh Gott, das kriege ich ja nie hin, sondern sie sollten wirklich nah am Rezept, ist völlig falsch, es soll das Rezept abgebildet werden. Ja. Also das heißt, die kochen wirklich, das ist für uns also auch nochmal eine weitere Instanz, um das Rezept zu prüfen, denn es wird wirklich genau so nachgekocht und dann auf den Teller gebracht. Es gibt Fotografinnen oder Fotografen, die können das sehr gut selbst. Es gibt auch einige, die holen sich Hilfe von Foodstylisten. Und ich hatte das Glück, im letzten Jahr das zusammen mit einem Team machen zu können. Das war die absolute Krönung. Das war werde ich auch echt nicht vergessen. Ich durfte zu denen ins Studio. Wir haben das unter allen Hygienevorschriften damals, das war schon zur Lockdown-Phase, aber man durfte sich ja beruflich noch treffen. Wir hatten also alle brav unsere Masken auf und so weiter. Und haben dann zusammen im Studio dieses Buch erschaffen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also die Autorin war dabei und hat gekocht. Ich habe mit ihr gekocht. Dann durfte ich die Teller anrichten. Und dann habe ich das gemeinsam mit den Fotografen abgesprochen. Und dann kam hinterher ein fertiges Bild raus, wo das ganze Team beteiligt ist. Und dann siehst du dieses Bild und denkst so, boah, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und das ist einfach, das ist ein tolles Gefühl. Und ich glaube, das funktioniert oder kann, glaube ich, nur passieren, wenn es eben diese Art von Freiraum auch gibt für den Künstler und für die unterschiedlichen künstlerischen Anteile. Es gibt ja auch Autoren, die haben eine relativ klare Vorstellung, relativ klare Vorstellung, weil sie vielleicht auch aus einer Ecke kommen, die viel mit Visuellem zu tun hat. Ja. Da versuchen wir drauf einzugehen, aber letztendlich ist es halt wichtig, dass hinterher das Gesamtkunstwerk des Buches dann eben auch wirklich so ausschaut, wie sich es alle Akteure vorstellen. Denn das ist das Einzige, aber es ist einfach ein großer Punkt bei uns, dass wir eben damit das ein bisschen kompensieren können, dass wir keine Star-Honorare zahlen können, ja? sondern halt sagen, hey, unser Ziel ist es hinterher, ein Produkt rauszubekommen, wo wir alle drauf gucken, alle reinblättern und sagen, genau das wollten wir genau so haben.
Und als Krönung ist es natürlich ganz toll, wenn man dann auch noch ausgezeichnet wird. Und ich nenne jetzt mal so ein paar 2019 Gewinner des Deutschen Verlagspreises, 2019 Gourmet World Cook Award als bester europäischer Kochbuchverlag und eure Bücher, die ihr veröffentlicht werdet, ja, werden ja auch regelmäßig mit Gold- und Silbermedaillen und so weiter ausgezeichnet. Ist das mehr Ruhm und Ehre oder macht sich das auch irgendwie bemerkbar, diese ganze Titelsammelei?
Es ist natürlich so, dass solche internationalen Preise nicht nur fürs Renommee sehr hilfreich sind, sondern auch als Seelenbalsam sehr gut sind. Denn man arbeitet ja gerade, wenn man in so einem kleinen Team arbeitet, ist es ja auch ein bisschen so eine Blackbox. Ja? Du kriegst natürlich auch mal Rückmeldungen von den Leserinnen und Lesern, ganz klar, ob die Bücher gut finden oder nicht so gut finden. Meistens kriegt man ja eher dann Rückmeldungen, wenn man was nicht so gut gemacht hat. Das ist auch in der Natur der Menschen, das ist halt so verankert, geht mir ja ähnlich auch mit anderen Dingen. Und wenn man dann so einen Preis kriegt, dann weiß man auch wieder, wofür man irgendwie nachts lange mal am Rechner saß oder sich irgendwie überlegt hat, wie man das denn jetzt noch stemmen kann. Und gerade diese internationale Auszeichnung vom World Cookbook Award, das war schon ein Wahnsinnsding. Da hätten wir im Leben nicht mit gerechnet. Und der nächste Knaller war dann einfach, Spitzenpreisträger beim Deutschen Verlagspreis zu sein, der da das erste Mal verliehen wurde. Und erstens werde ich diesen Moment im Leben nicht vergessen, wie wir auf der Buchmesse in dem Zelt saßen und ich wirklich neben meiner Schwester und neben meiner lieben Cousine Jessie saß und wir uns immer angeguckt haben und gesagt, haben die uns vergessen? Das kommen natürlich erstmal, es kamen eben alle, es waren insgesamt über 60 ausgezeichnete Verlage. Und die werden dann eben in so Gruppen vorgestellt und dann kommen die Logos und dann kommt noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde und da denkst du, eigentlich müssten wir doch jetzt dabei sein. Und ich saß da schon und dachte, sag mal, haben die meine Mail mit dem Logo nicht gekriegt oder so? Ja? Also es war schon etwas surreal und als wir dann quasi nach der letzten Runde noch immer nicht dran waren, haben wir uns angeguckt, das gibt's ja wohl nicht. Und ja, also und wenn du dann da sitzt und einfach nicht mehr weißt, wohin mit dir und eigentlich nur noch heulen und brüllen und alles könntest. Also das ist einfach, sowas vergisst man nicht. Mhm. Und ich gehe auch jeden Morgen noch an dieser Urkunde vorbei und denke so, okay, wir haben also hier diesen Verlagspreis gewonnen und es ist immer noch unwirklich, tatsächlich. Auszeichnungen für Bücher ist natürlich ich freue mich vor allem dann immer für die Autorinnen, Autoren sehr und für die Fotografen, für das ganze Team, dass eben denen auch gezeigt wird, dass ihre Idee wirklich gut ist und dass sie eben auch von anderen gewertschätzt wird, jetzt nicht nur vom Verlag, sondern auch tatsächlich eben auch von einem Podium an Menschen, die wirklich was davon verstehen und die dann eben dem Buch auch eine Medaille verleihen. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und ich weiß ja auch, wie die Autorinnen oder Autoren reagieren, wenn wir dann durchgeben, hey und so, und die Medaille hast du gekriegt. Und ja, also es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, das mitzuteilen auch, also der Glücksüberbringer zu sein. Mhm. Und es ist auch ein besonderes Erlebnis, gerade wenn man Projekte einfach sehr eng miteinander hinbekommen hat. Also gerade, ja, ich muss es leider nochmal anführen, aber das Miso-Buch oder auch bei Tofu, das jetzt auch wirklich mit Preisen, Auszeichnungen überschüttet worden ist, ich freue mich so sehr für die Claudia Zaltenbach und da ist die Freude einfach auf beiden Seiten und das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung, die man da auch als Verlag machen kann. Ob das sich jetzt tatsächlich auch finanziell auswirkt, das wolltest du wahrscheinlich gleich fragen. Also ob dann die Bücher stapelweise in der Buchhandlung liegen, wenn sie ausgezeichnet worden sind. Nein. Aber
es interessiert sich dafür nicht.
Ja, also für diese Art von Auszeichnung noch nicht. Hin und wieder, ich meine klar, wenn es Spezialbuchhandlungen sind, wenn sie die jetzt eben zum Beispiel nur Kochbücher führen oder die eben eine starke Kochbuchabteilung haben, dann sicherlich. Aber der normale stationäre Buchhandel interessiert sich nicht unbedingt für die Medaillen von der Gastronomischen Akademie oder anderer, die eben auch die Bücher auszeichnen, ob das World Cookbook Award ist oder Swiss Gourmet Book Award, jetzt der Deutsche Kochbuchpreis, den es ja jetzt neu gibt, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht noch mehr Anklang findet. Mhm. Ich denke, im Netz ist es tatsächlich was gut nutzbar ist, also wo man eben auch ein bisschen PR und Marketing mitmachen kann. Dafür ist es immer gut. Ich kann natürlich auch wunderbar auch nochmal die Presse damit informieren und kann eben auch meine Kontakte nochmal informieren, wenn eine Medaille vergeben worden ist. Und dann gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ach komm, ja, dann stelle ich das Buch doch mal vor. Ja, so, eigentlich halte ich ja von Tofu nichts, aber wenn die alle sagen, das ist gut, ah, dann gucke ich mir das nochmal an. Also so wird dann wieder ein Schuh draus und deswegen sind solche Preise auch für uns immens wichtig. Also auf einer anderen Ebene zwar als vielleicht literarische Buchpreise das sind und wie sich vielleicht literarische Buchpreise auch im Umsatz vielleicht bemerkbar machen, relativ direkt. Da will ich jetzt allerdings auch den Kolleginnen und Kollegen nicht irgendwie was quasi aufs Bankkonto geben, was vielleicht doch nicht ankommt. Aber ich glaube, dass so literarische Preise natürlich im Buchhandel eher Wichtigkeit haben als jetzt Kochbuchpreise.
Aber die Wahrnehmung steigt schon, sagen wir mal, im Spezialbuchhandel und vielleicht dann ja auch plötzlich beim Wettbewerb, der dann sagt, huch.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also klar, gut, also wahrgenommen werden wir oder werden unsere Bücher oder werden die Themen dann darüber natürlich auch verstärkt. Das ist schon klar. Und manche Ideen werden dann vielleicht auch adaptiert.
Ja.
oder vielleicht überlegt, was man da auch als Verlag sonst noch so draus machen kann. Klar, sicherlich. Also das ist eine Aufmerksamkeit, die dann auch eher auch in der Branche wahrscheinlich nochmal, also unter Kolleginnen und Kollegen eine Rolle spielt. Und wo man sich auch beglückwünscht. Also ich, das war auch tatsächlich so dieser Nachhall des Verlagspreises. Das war einfach völlig irre. Also diese kollegialen Glückwünsche, die da bei uns ankamen, da, ja, also da fehlen mir jetzt noch die Worte. Ich fand das einfach, ja, es ist einfach so ein tolles Gefühl, auch in so einer Branche dann zu arbeiten und zu wissen, ja. Wow, ey, das sind echt mal coole Leute da. Ja, mit denen habe ich echt wirklich ein großes Los gezogen. Ja. Und genauso auch mit Rückmeldungen von ganz alten Autorinnen und Autoren, die vielleicht auch gar nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, die das dann mal in der Presse gelesen haben oder auch vielleicht Freunde der Familie, die dann dadurch irgendwie nochmal gesehen haben, ach guck mal, die Töchter machen es aber auch nicht so schlecht oder so. Also man bekam einfach richtig, richtig tolle Rückmeldungen und Mails und Anrufe und das waren einfach irgendwie 2 Monate Glückseligkeit, kann es gar nicht anders sagen. Ne?
Und dann geht es zurück ins harte Geschäft. Ne?
Ja klar, das bleibt nicht aus, aber ich glaube, man geht als Verlag, also selbst wenn man nicht Spitzenpreisträger ist, aber man geht anders ins Geschäft rein.
Ja.
Du gehst einfach mit einem anderen, ich gehe mit einem anderen Gefühl durch die Tür. Ja, und es gibt einem Auftrieb und man wird dadurch ermutigt, auch weiterzumachen. Und man wird auch durch natürlich auch das Bestreben in dem Bereich, jetzt werde ich mal ganz kurz politisch, natürlich auch ermutigt, weiterzumachen, denn es wird wahrgenommen, dass ausgerechnet, und das ist ja auch das Ding, ja, also ausgerechnet ein Kochbuchverlag bekommt den deutschen Verlagspreis. Ja. Der ganze Ratgebermarkt, das ist ja so ein bisschen das Stiefmütterchen im Buchhandel. Ja, es gibt halt die Ratgeber, ja, müssen wir halt führen. Mhm. Ja, mal jetzt überspitzt formuliert. Aber es ist natürlich nicht so schön wie die Belletristik. Ja. Und es ist halt ein Themenbereich, den es zu entdecken gilt. Ja. Und das war natürlich auch, glaube ich, für die Branche oder für den Kochbuchbereich kein schlechtes Signal. Ob jetzt das Argument oder ob jetzt der Satz von Dennis Scheck hätte unbedingt so gesprochen werden müssen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dafür können wir ja nichts.
Aber ist der Kochbuchmarkt oder der Kochbuchbereich immer noch so ein bisschen was Stiefmütterliches im Buchhandel, weil gekocht wird ja eigentlich immer.
Richtig, gekocht wird immer. Das sehe ich auch, wenn ich in die Buchhandlung gehe, dass immer gekocht wird. Aber es wird halt echt immer viel gleich gekocht. Das ist das, was mich so ein bisschen, ich will nicht sagen ärgert, aber was mich manchmal einfach enttäuscht. Denn auch, also wenn ich in die Buchhandlung gehe, möchte ich ja Dinge entdecken. Ja. Und möchte ich auch gerne Dinge entdecken, die mir die Buchhändlerin, der Buchhändler empfiehlt. Und da entdecke ich in der Belletristik und auch bei unabhängigen Verlagen viel Neues, viel Schönes. Und dann gucke ich in die Kochbuchabteilung. Ich möchte ja auch andere Kochbücher entdecken. Ja? Und dann sehe ich immer und überall dasselbe. Und es wird mir eigentlich immer und überall dasselbe mehr oder weniger empfohlen. Es gibt immer die rühmlichen Ausnahmen, ja, und da freue ich mich auch drüber und gebe dann auch direkt Rückmeldung, dass ich das spitze finde, dass sie sich so toll mit dem Bereich hier auskennen und dass sie da auch Lust drauf haben. Und klar findet da auch eine Veränderung statt, glaube ich, ja. Also weil natürlich auch die Kundschaft entsprechend jetzt auch eine Veränderung braucht, denn sie sind ja jetzt grundversorgt. Ja? Also nach dieser Lockdown-Phase würde ich mal behaupten, dass es deutlich mehr Grundkochbücher in den Familien gibt oder in den Haushalten gibt als noch vorher. Und die sind jetzt alle mit dieser einfachen Küche versorgt. Das bedeutet aber, dass sie natürlich jetzt vielleicht auf der Suche nach etwas Speziellerem sind. Und jetzt schlägt die Stunde des Buchhandels, spezielle Themen beispielsweise aus dem Hennecke Verlag zu empfehlen. Denn die gibt es ja nicht in vielen anderen Verlagen. Mhm. Also das wäre natürlich toll. Ja.
Ja, ja, klar. Aber ihr seid schon in der Nische unterwegs. Ja. Und die Nische tut sich so im Sortiment eines ganz normalen Buchladens immer schwer.
Im
Bereich Kochbuch.
Ja, auch im gesamten Bereich Ratgeber kann man das, glaube ich, so sagen, dass sich da Spezialthemen durchaus schwer tun. Nur, ich sehe ja auch, welche Umsätze über beispielsweise den Onlinehandel gehen.
Ja.
Und das finde ich dann so schade, weil ich würde natürlich, mir wäre es viel lieber, die würden in einer unabhängigen Buchhandlung gemacht werden, als bei irgendeinem riesigen Online-Buchhändler. Mhm. Weil da laufen die Spezialthemen. Oder eben vielleicht in Online-Handlungen, die vielleicht im Genussbereich unterwegs sind oder die eben noch andere Dinge verkaufen außer Büchern. Ja, auch da sind natürlich die Spezialthemen etwas besser untergebracht. Und offensichtlich gibt es ja eine Nachfrage.
Die gibt es online sicherlich.
Ja.
Wie sehr machen euch denn da auch so Portale wie chefkoch.de zu schaffen? Und ist das kontraproduktiv oder hilft das eigentlich dann auch dem Kochbuch?
Also ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Ich gehe ja relativ offen auch mit solchen Dingen um. Das wissen auch meine gesamten Verlagskolleginnen und Kollegen. Unser Top-Referrer im Hedeke-Shop,
ja.
Platz Nummer 4, ist chefkoch.de. Also da brauche ich eigentlich gar nichts anderes dazu sagen. Dass Portale wie chefkoch.de oder auch andere Rezeptportale, das ist mir eigentlich relativ egal, sind natürlich so eine Einstiegsdroge. Mhm. Wir werden nicht alle, die im Netz nach Rezepten suchen, zu unseren Kundinnen und Kunden machen können. Das wird nicht funktionieren, weil wir ja eben auch nicht in diesem Rezeptsammlungsbereich hauptsächlich unterwegs sind, weil wir einen gewissen Anspruch haben, weil wir möchten auf jeden Fall warenkundliche Informationen. Wir möchten den Leuten noch ein bisschen mehr über die Kultur vielleicht beispielsweise mitgeben. Wir möchten ihnen Reiseerlebnisse mitsamt Rezepten weitergeben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sie bei anderen Portalen oder anderen Verlagen glücklich geworden sind und vielleicht dann noch etwas Spezielles suchen, dann kommen sie irgendwann zwangsläufig, glaube ich, zu uns. Jedes Medium und jeder Kanal hat da seine Berechtigung. Und für mich ist das keine Konkurrenz zu unseren Büchern, sondern es ist vielmehr die Sache, wie kriege ich denn Menschen schon begeistert an einer Stufe im Internet, wo sie dann vielleicht im nächsten Schritt oder im übernächsten Schritt zu unseren Büchern greifen. Mhm. Das heißt, die Rezepte, die beispielsweise bei uns auf dem Küchenblog sind, da muss ich natürlich gucken. Da bin ich in direkter Konkurrenz mit irgendwelchen anderen Foodblogs, ja, oder irgendwelchen anderen Anbietern. Aber da verkaufe ich ja in dem Sinn auch nichts. Noch nicht. Sondern ich will ja nur Geschmack vermitteln, also nur Geschmack machen auf irgendwas. Aber wenn ich so eine Einstiegsdroge habe, dann finde ich das auch super, dass es die gibt und dass es die in diesem Umfang gibt und dass die Leute vielleicht auch feststellen, boah, ey, was, ey, 20 Varianten von einer Bechamelsoße? Welche soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, welche von diesen Bechamelsoßen jetzt wirklich gut ist. Und ich kann mich ja auch gar nicht mehr auf die Sternchen verlassen, weil wer weiß, wie das alles bewertet wurde und so weiter. Dann kann es vielleicht auch sein, dass sie sich darauf besinnen, ach, so ein Buch, das ist ja eigentlich geprüft. Und eigentlich haben da ja auch schon viele andere Menschen draus gekocht. Und eigentlich sollte das ja, das ist ja eigentlich was, wo man sich eigentlich drauf verlassen kann. Ja. Dann kaufen sie möglicherweise auch ein Buch. Die Kunden, es ist ja immer die Frage, mit welchem Wunsch, mit welchem Ziel gehe ich denn ins Netz? Ja, und wenn ich jetzt einfach schnell irgendwas finden will, womit ich heute Abend satt werde, ja, dann gehe ich halt ins Netz. Und wenn ich da möglicherweise ein Rezept finde auf Mitzis Küchenblog und denke, das war eigentlich lecker. Was war's? Also ein Verlag, ah ja, okay. Ach, das ist ja aus einem Buch das Rezept, das gucke ich mir mal genauer an. Perfekt.
Da schließt sich dann der Kreis zu den Genussvermittlerinnen.
Genau. Ja. Genau, genau. Weil ich will nicht in erster Linie im Netz, das funktioniert nicht. Ich kann nicht in erster Linie immer wollen, dass ich jetzt verkaufe. Das ist nie der erste Schritt. Das funktioniert einfach nicht.
Man muss Lust auf mehr machen und eine Sehnsucht wecken. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dein Glas leer hast. Ich habe mein Glas leer und da würde ich einen Saudade eingießen, weil das weckt ja Sehnsucht. Mhm. Und Saudade, portugiesisches Gefühl, was schlecht zu übersetzen ist. Und letzten Endes für Sehnsucht und Weltschmerz der Portugiesen, speziell der Lissabonner, steht. Mhm. Den können wir dann schon mal eingießen. Und ein Süßwein von Dorli Moore aus Niederösterreich. Er darf sich ja nicht Portwein nennen, weil er ja nicht in Porto entstanden ist, aber es ist ein österreichischer Süßwein, der nach Portweinart mit Füßen
Ein Pörtwein sozusagen, mit Ö.
Genau, ein Pörtwein, genau. Mit Füßen gestampft und mit Alkohol gestreckt wird. So wie der Portwein halt ursprünglich ja auch entstanden ist. Mhm. Und die Sehnsucht, ja in dem Fall sehr wahrscheinlich nach Niederösterreich weckt und nicht nach Portugal. Ja, aber jedenfalls, es ist ja, eigentlich denkt man, so ein Süßwein, so ein Dessertwein trinkt man zum Dessert und er muss unbedingt süß sein. Aber in dem Fall empfiehlt die Dorli Moore auch, tatsächlich eher ein Käsedessert. Aber oftmals ist ja mittlerweile so ein Käsegang auch so zum Übergang zum Dessert. Da finde ich es auch immer ganz schön, dass es dann sowas nochmal gibt. Aber natürlich reine Dessertgänge, die jetzt aus Käse bestehen, das ist eher unüblich. Und sie sagt halt schon ganz bewusst nicht zu Süßem, sondern zu Käse oder zu Schokolade, die sehr kräftig ist, sehr natürlich ist. Und keinen zusätzlichen Zucker hat. Und wir haben ja beides hier auf dem Teller. Du hast mich ja freundlicherweise mit, ja gut, man könnte sagen im Gegenzug.
Genau,
mit Schokolade
ich würde auch sagen, versorgt. Im Gegenzug. Ja.
Genau, mit Schokoladen versorgt, weil du ja auch gesagt hast, bleib mir weg mit Blauschimmelkäse, den ich dazu ausgewählt habe.
Ja.
Und von daher ist das eine typische Win-Win-Situation. Mhm. Ich habe Schokolade, da kann ich auch nicht Nein sagen. Du hast Saudade. Und jetzt können wir ja mal ein bisschen verkosten.
Richtig.
Und du kannst ja auch vielleicht noch was zu den Schell-Schokoladen erzählen. Das ist ja auch ein Buchautor.
Exakt. Der Eberhard Schell ist ein Autor von uns. Der hat, wie es der Zufall so will, ein Buch über Schokolade und Wein bei uns verfasst.
Passend.
Ja, inzwischen ist es auch erweitert um ein Kapitel mit Bränden. Und also das heißt, er macht das Thema dann auch wirklich komplett damit. Und auch bei dem Buch ist es mir so ergangen, dass ich mit dem Inhalt auch gelernt habe. Also mir war das Thema vorher natürlich bekannt, so ist es nicht, aber das Übliche eben, ja. Schokolade geht nur mit Rotwein. Ja, so, das ist halt. Und dann auch möglichst eben keine zu süße Schokolade und dunkle Schokolade, aber zum Beispiel auch die Qualität der Schokolade, woran man eine gute Schokolade überhaupt erkennen kann und dass es natürlich nichts bringt, eine lila Kuhschokolade zu einem Wein zu verkosten, sollte inzwischen auch jedem klar sein. Das war einfach toll. Ja, du kriegst so ein Thema auf den Tisch. Ich durfte das gestalten, also ich bin ja in dem Fall da auch nicht im Lektorat beteiligt gewesen. Aber durfte es gestalten und dann nähert man sich eben Schritt für Schritt auch dem Inhalt. Das war eine richtig tolle Erfahrung und wir durften mit Eberhard Schell schon einige Verkostungsabende veranstalten.
Ja.
Und da hat sich auch für mich eine völlig neue Welt erschlossen. Also dass Schokolade auch mit Weißwein geht, das war das Erste, wo ich dachte, okay. und das ist einfach auch so einen wahnsinnig großen Unterschied im Geschmack des Weins dann macht. Also das ist auch, es gibt dann manchmal, hatte er dann Weine dabei, dann hast du den Wein probiert und denkst so, hä, was soll ich mit diesem Wein? Ja, mit dem kannst du viel machen, Glühwein vielleicht, aber sonst kann man mit dem nichts anfangen. Und dann isst du die Schokolade dazu und dann denkst du so, aha, okay, ja, jetzt, now we talk. Ja, also das ist einfach toll, wenn man solche Genusswelten dann entdecken kann mit einem so fähigen Autor. Und die Schell-Schokoladen sind einfach hochqualitativ. Das ist jetzt auch, deswegen sind das auch eher so kleinere Tafeln, die man bei ihm bekommt. Also vielleicht erschrecken sich dann die Leute, wenn sie vielleicht bei ihm mal was bestellen und denken so, hä? Und das ist alles? Ja, denn diese Schokolade, das ist wirklich eine Genussschokolade. Also das heißt, die muss man auch mit allen Sinnen genießen. Die musst du angucken, musst du gucken, wie sieht denn hier die Bruchstelle aus? Ja, was hat denn die Schokolade für eine Farbe? Dann kannst du an ihr richtig toll riechen, weil die riechen auch wirklich unterschiedlich. Auch je nachdem, woher die kommen, dann hörst du, also nächster Sinn, das Hören, das Knacken, also wie die Schokolade so knackt. Warte mal, hört man das?
Ja, ich habe es gehört.
Knack. Das ist auch wohl ein entscheidendes Geräusch. Also der Herr Schell würde das natürlich noch viel professioneller erklären als ich, aber das ist auch eben ganz wichtig. Und man sieht dann eben auch an den Bruchkanten, ob es eine qualitativ gute Schokolade ist oder nicht. Also wenn da relativ viel Weißfläche, glaube ich, entsteht, dann ist es keine so tolle Schokolade. Mhm. Und dann nimmt man auch die Schokolade in den Mund und lässt sie erstmal so ein bisschen anschmelzen.
Ja, welche nehmen wir denn jetzt in den Mund?
Ich würde tatsächlich mit der Venezuela Espelette beginnen. Ja. Die hat eben Piment d'Espelette drin, also eine leichte Schärfe, hat aber ist eine 70-prozentige Schokolade mit ein klein wenig Zucker. Und was ich bei ihm auch richtig toll finde, er ist nicht nur jemand, der weiß, was gute Qualität ist, er überzeugt sich auch vor Ort, wie denn der Kakao angebaut wird, unter welchen Bedingungen, ob denn die Arbeitsbedingungen auch passen für die Leute dort. Ist der Kakao denn wirklich fair gehandelt? Ja, ist das... Kann man das wirklich so unterschreiben oder steht das nur auf irgendeinem Sack, ja? Dass das irgendwie Fairtrade ist? Ja? Weil, und der fährt da regelmäßig hin, jetzt im Moment, klar, Ausnahme und so weiter, aber er prüft das einfach persönlich regelmäßig, ob da alles eingehalten wird, wie er sich das vorstellt, weil es ist ja auch klar, wenn ich da Leute habe, die nicht happy sind beim Arbeiten,
ja, klar,
wird der Kakao auch nichts.
Ja.
Wenn ich Leute habe, die nicht happy sind in der Küche, wird das Essen nicht schmecken. Selbst wenn sie es nach Rezept kochen.
Das ist richtig.
Das ist für mich auch immer so erstaunlich. Also du gibst den unterschiedlichen, also wenn ich jetzt mal an einem Rezept, wenn ich das, glaube ich, Probe essen würde, bei fünf unterschiedlichen Menschen, es wird immer unterschiedlich schmecken. Immer. Mhm. Obwohl es dieselbe Grundlage ist, denn jeder hat noch so eine Nuance, die er da mit reinbringt. Das finde ich einfach, das finde ich auch das Spannende am Kochen, ehrlich gesagt.
Dass Gerichte doch immer wieder individuell schmecken, obwohl sie nach Rezept gekocht worden sind.
Mhm, richtig.
Bei der Schokolade, wie du ja schon gesagt hast, mit Espelette, ist ja Chili. Merkt man auch so die Schärfe, leichte Schärfe im Abgang.
Richtig. Und du merkst sie eben mehr, wenn der Wein dazukommt, macht die sich auch nochmal auf, also in einer anderen Stelle auf. Nicht unangenehm. Also das finde ich auch wirklich super, auch bei der Schokolade. Das ist nichts Unangenehmes, sondern das ist nochmal richtig so eine Fruchtschärfe, will ich fast sagen, die sich da ergibt.
Ja.
Genau. Die zweite Schokolade, die ich dir geschickt habe, das ist jetzt das, was quasi auch, das ist quasi auch empfohlen wird. Mhm. Das ist eine 100-prozentige. Und zwar eine Bio Arriba Pur, nennt die der Herr Schell. 100% Kakao. Aus Ecuador. Und die wird von ihm auch empfohlen zu Dessertwein. Eben auch zum Beispiel zu Portwein, muss ich Ihnen dann zu sagen. Portwein. Er muss auch nächstes Mal Portwein draufschneiden.
Ach, ja. Lass mal die mal ein bisschen anschmelzen im Mund. Mhm. Da merkt man natürlich schon, dass das 100% pur ist. Mhm. Und hat so eine Bitternote halt schon mal gleich im Mund.
Genau. Und es ist aber, und das finde ich bei der, ja, das finde ich bei der 100-prozentigen bei ihm auch so toll, weil es gibt ja manchmal so 100% Schokoladen, da denkst du, puh, da ist aber jetzt hier Staubwüste im Mund. Mhm. Das passiert bei der aber nicht. Das ist der Qualitätsunterschied.
Und es gibt, wenn man dann einen Schluck Wein nimmt, gibt es nochmal so eine ganz andere Geschmacksrichtung. Da kommt auch vom Wein her nochmal mehr die Frucht raus, die ja bei einem Portwein zwar schon vorhanden ist, aber ja natürlich etwas im Hintergrund steht, sage ich mal.
Ja, also es wird beeriger, finde ich, dadurch.
Ja. Genau, da merkt man dann nochmal so die Traube, was übrigens in dem Fall 100% blaufränkisch ist.
Richtig, 100% zu 100%.
Zu 100% zu 100%.
Und übrigens, was ich auch hier nochmal gerne erwähnen möchte, wenn das jemand zu Hause genau so mal nachtestet und dann denkt, was reden die da? Beere. Ich schmeck da nichts mit Beere. Muss auch nicht sein. Es kann tatsächlich passieren, dass jemand was ganz anderes schmeckt. Mhm. Wichtig ist nur, dass er was schmeckt.
Ja, genau richtig. Genuss hat einfach viele Seiten. Ich finde, es lohnt sich, diese dann auch tatsächlich zu entdecken und vor allem die Menschen dahinter überhaupt kennenzulernen. Und wenn man es auf einen kleinen Nenner runterbricht, Genuss verbindet.
Genau, Genuss verbindet, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Das ist ja fast ein schönes Schlusswort, Genuss verbindet. Aber wie gesagt, jetzt noch die letzte Frage.
Ja, bitte.
Du hast ja auch schon gesagt, du schaust auch bei anderen Verlagen. Aber was ist jetzt das aktuelle Lieblingskochbuch aus eurem Verlag? Mhm. Vielleicht auch noch nicht erschienen. Mhm. Und welches Kochbuch aus einem anderen Verlag?
Das ist echt gemein, wenn man Menschen, die in der Buchbranche arbeiten, nach einem Buch fragt. Das ist, ja, so, das ist so irgendwie, das ist so ähnlich wie Musiker zu fragen, was ist denn dein Lieblingsalbum? Das ist auch voll unfair. Aber ich versuche mal, die Frage diplomatisch zu beantworten. Also das Buch, aus dem ich momentan aus unserem Hause am meisten ausprobiere und was mich wirklich sehr inspiriert in meiner Küche, ist das Bitterbuch nach wie vor. Denn da kann ich saisonal einfach viel entdecken, was ich vorher noch nicht so auf dem Schirm habe. Davor war Ducasse Nature in dem Punkt der Renner, aber das Bitterbuch ist jetzt im Moment mein Favorit, was das angeht. Und das habe ich einfach sehr häufig in der Hand. Das wird sich vermutlich dann auch wieder saisonal ein bisschen ändern. Also sobald dann irgendwie die nächsten Bücher draußen sind, dann kann es sein, dass da wieder der neue Favorit dann in meinem Regal landet. Und es gibt natürlich auch Bücher, die ich ständig in Gebrauch habe. Das Miso-Buch habe ich ständig in Gebrauch, Tofu habe ich inzwischen ständig in Gebrauch. Aus anderen Verlagen bin ich genauso ein Junkie wie alle anderen auch. Ich finde Otto Lengi einfach auch sehr inspirierend und schaue da gerne rein. Aber tatsächlich inspirierend. Also es ist bei Otto Lengi eher so, dass ich nicht unbedingt die Rezepte immer so eins zu eins nachkoche, sondern dass ich mal reinkomme und denke, oh okay, das habe ich im Schrank, das habe ich nicht im Schrank, ist egal, mache ich jetzt mal irgendwas anderes draus. Mhm. Ja. Und die Kombinationen, die sich dadurch ergeben, sind oftmals erstaunlich, weil ich dann denke so, okay, das und das hat gefehlt, aber es schmeckt trotzdem, ist ja auch schon mal gut. Manchmal gibt es dann aber auch Dinge, wo ich denke, da bist du ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. aber das ist, ich liebe wirklich das Zitat von der Petra Hammerstein, die Autorin von dem Chop Suey, die in ihrem Vorwort schreibt, was kann schon passieren, außer dass es mal nicht schmeckt.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist
vollkommen richtig. Wann erscheint denn Chop Suey?
Das erscheint Ende April.
Das habe ich mir dann schon mal gleich notiert. Und nach was schaust du dann sonst so bei anderen Verlagen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich mich schon, wenn ich bei anderen Verlagen gucke, mich ein bisschen auch am Mainstream tatsächlich orientiere, weil ich halt natürlich auch wissen möchte, warum finden die das alle so gut? Ja, und mir da natürlich auch ein bisschen was rausgucke. Und manchmal geht es mir ja auch so, dass ich denke, boah, für meine Alltagsküche, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Jamie, was meinst du? Und dann gucke ich da natürlich auch rein. Ja? Sehr schön finde ich und auch sehr inspirierend tatsächlich auch, was die Gestaltung angeht, finde ich die Kochbücher, die bei Antje Kunstmann rauskommen. Da erfreue ich mich auch jedes Mal. Und ja, und dann gibt es auch manchmal tatsächlich Spezialfälle, wo ich denke, also bei Lizenzen auch, ja, wo ich denke, oh, das Buch möchte ich aber echt, das möchte ich einfach haben, weil ich es irgendwie cool finde. Ja, nicht unbedingt, muss nicht unbedingt was draus kochen, aber ich finde es einfach so schön und muss es einfach in meiner Küche stehen haben. Auch nur zur Inspiration.
Wie groß ist denn dein privates Kochbuchregal?
Leider nicht so groß.
Oder ist es schon ein ganzer Schrank?
Es ist, also ich sage mal so, ich hab natürlich hier einen Schrank, wo die Kochbücher, die ich einigermaßen häufig in Gebrauch habe, mit drin sind. Das ist also quasi der Schrank. Da teilen sich die Kochbücher den Platz mit den Weinflaschen. Und ist jetzt kein so ein schlechter Ausgangspunkt, würde ich sagen. Die meisten Kochbücher sind tatsächlich auch im Verlag. Auch aus Lektoratsgründen und natürlich auch aus dem kühnen Grunde, weil ich jetzt keine Riesenbude habe und irgendwie mit dem Platz gut einteilen muss.
Ja, Julia, vielen herzlichen Dank für diesen Genuss-Talk.
Ich danke dir.
Bis demnächst.
Bis dann.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.